Neues Jahr, neuer Podcast und vielleicht neue Pläne? Wie wär's mit Wellness statt Alltag? Oder gesund genießen und trotzdem schlemmen? Einfach mal richtig ausspannen oder so richtig was erleben. Auf AIDA kann jeder Urlaub machen, wie er will. Action, Auszeit, WeTime, Showtime, schlemmen und entspannen. Alles auf einer Reise. Vom Sonnenaufgang bis zum Sundowner. Jetzt entdecken. Im Reisebüro oder auf aida.de.
Ich habe heute wieder ganz weit meine Ohren aufgestellt für alle eure Fragen, Anregungen oder auch Sorgen. Also schau mir einfach mal nach, was hier so in der Wundertüte knistert.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Die Wundertüte wird voller und voller. Heute wollen wir wieder einige eurer Fragen herauspicken und in Ruhe besprechen. Es wird sich viel um Ernährung heute drehen und den individuellen Schwierigkeiten, denn mal fällt das Gewichthalten schwer, mal das Abnehmen. Und uns haben auch einige Kolleginnen von Anne geschrieben, eine Ärztin und eine Heilpraktikerin, die auf Annes Hilfe setzen. Das alles gucken wir uns genauer an.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Internistin, Rheumatologin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast. Anne, die erste Zuschrift wird dich bestimmt schon sehr freuen. Die kommt nämlich von Mathilde, die mit 15 Jahren zum ersten Mal die Ernährungsdocs gesehen hat, damals noch mit dir an Bord. Und sie war seitdem tief beeindruckt, wie viel man durch Lebensmittel verändern kann. Heute ist sie 20 Jahre alt, staatlich geprüfte Diätassistentin und baut gerade eine Praxis auf dem Land auf mit einer Abteilung für Ernährungstherapie. Nun schreibt sie, dass die Akzeptanz für den Schwerpunkt Ernährung im ländlichen Raum noch eine ziemliche Herausforderung sei. Sie erlebt es nämlich oft, dass weder Patienten noch Ärzte leicht davon zu überzeugen sind. Und sie fragt deshalb, wie schafft man es, diese Menschen mit ins Boot zu holen und wie kann sie als junge Fachkraft das Vertrauen aufbauen und es schaffen, mit dem Thema Ernährung ernst genommen zu werden?
Also erstens mal finde ich das eine unglaublich rührende Geschichte. Mathilde, da denke ich auch an meine Urgroßmutter Mathilda, hieß sie ja Tilla. Und dass sie quasi durch das Zuschauen einer Fernsehsendung, damals hatte ich mir übrigens selbst diesen Titel ausgedacht, Ernährungsdocs, diese Inspiration bekommen hat. Und ich kann das natürlich auch nachvollziehen, wenn man so jung ist in der Wahrnehmung. Für die Patientinnen und Patienten ist man dann natürlich noch ein junges Pflänzlein. Es ist auch ein Fakt, je älter man wird, umso besser wird man im medizinischen Heilberuf. Also ich sage auch manchmal zu Menschen in der Praxis, weil ich ja auch darauf Wert lege, mich immer weiterzuentwickeln, dass ich auch heute weiß, dass ich in 5 Jahren auch anders behandeln werde als heute. Man bleibt ja nicht stehen. Dass man mit dem Alter immer besser wird. Trotzdem sollte sie Vertrauen in sich entwickeln. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn die Akzeptanz gerade im ländlichen Bereich sehr, sehr schwach ist, was ich natürlich bedauere, aber ich kann es mir leider auch sehr gut vorstellen, ist es ganz wichtig, dass sie Vertrauen in sich hat. Und auch zum Beispiel ein Rat wäre dann, wie kann ich Vertrauen entwickeln in mich selbst? Ich würde vielleicht so rangehen, nicht mit allem rangehen zu wollen, also dass ich quasi für alles zu haben bin. Ich mache das, ich mache das, ich mache das, sondern dass sie sich auf wenige Schwerpunkte erstmal konzentriert in ihrer Praxis. Zum Beispiel ein riesiges Thema wäre Abnehmen, ein riesiges Thema wäre Diabetes als Beispiel, weil es da einfach einen riesigen Bedarf gibt und dass sie dann auch wirklich einen sehr einzigartigen Kontext anbietet, dass sie zum Beispiel sagt, in meiner Praxis setze ich auf ehrliche Lebensmittel. Also die Menschen werden dann nicht mit Molkeshakes oder so zum Abnehmen gebracht, damit sie immer kompetenter wird zu einem Bereich. Ich habe zum Beispiel vor über 25 Jahren angefangen, mit entzündlich-rheumatisch Kranken ernährungsmedizinisch zu arbeiten. Und aus dieser Behandlung von Entzündungspatienten habe ich diese Kompetenz entwickelt. Also das wäre schon mal ganz, ganz wichtig, dass sie dadurch sich selbst besser vertraut, dass sie dann auch wirklich sichtbare Erfolge schafft. Denn der Erfolg wer halt hat recht, wenn sie Erfolge hat, wird man sie auch gerne weiterempfehlen. Das heißt, eine Person, der es spürbar besser geht durch ihre Behandlung, das ist die beste Referenz. Das ist auch besser als eine Webseite. Ich hatte ewig lange noch nicht mal eine Webseite. Das war nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Und was ich in Deutschland immer sehr, sehr traurig finde, was zum Beispiel, ich habe ja auch in Frankreich studiert, dort hat man einen Generationenvertrag. Der Ältere sorgt sich um den Jüngeren. Also man freut sich, wenn der andere auch was weiß. Und nicht hier so, um Gottes Willen, ich weiß was. Und dieses fürchterliche Konkurrenz- und Neiddenken. Ich glaube, Neid, wenn Menschen Neid und Konkurrenz empfinden, das ist immer, immer schlecht, auch für einen selbst. Und ich glaube, das ist ein riesiger Faktor, auch hierzulande. Und in Ihrem Fall würde ich immer auch Kooperationen suchen. Das heißt, es könnte ja sein, wenn sie schreibt, Ärztinnen, Ärzte sehen die Ernährung als Konkurrenz oder Zeitfresser, dass man einfach ja Praxen gezielt aufsucht und sagt, ich mache euch nicht mehr Arbeit, ich bin keine Konkurrenz zu euch, ich entlaste euch und helfe dem Patienten. Also so viele Hausarztpraxen werden Menschen sehen mit Übergewicht, Diabetes oder Entzündungsbeschwerden, Gelenkbeschwerden. Sie sollte einfach auch wirklich Hausarztpraxen aufsuchen, sich vorstellen. Und natürlich auch, wie gestaltet sie ihre Praxis? Wie ist sie im Coaching? Es ist ja ein Coaching-Prozess. Kann sie gut aktiv zuhören? Ist sie wertschätzend dem Menschen gegenüber? Und sie sollte sich vielleicht da auch Anregungen holen, auch durch Hospitationen. Also sich jetzt nicht da nur ausgebildet in eine Praxis setzen und dann vor lauter Angst wie so ein Häschen vor der Schlange sitzen, sondern einfach auch mal vielleicht auch in eine Arztpraxis gehen und sagen, kann ich mal bei Ihnen hospitieren? Erstens mal knüpft man den Kontakt und kann schauen, wie geht man mit Menschen um? Und dann, wenn sie zum Beispiel auch eine Hausarztpraxis mal besucht, um sich vorzustellen, sollte sie sich kurz halten und pragmatisch, weil Ärzte haben in der Regel keine Zeit, also dass sie wirklich diesen Nutzen rüberbringt. Ich bin eigentlich ein Instrument, was ihnen hilft. Und was sie natürlich auch sagen könnte, hier, ich bin eine Ernährungsfachkraft in dieser Region, ich übernehme die ausführliche Beratung und Nachsorge, damit sparen Sie Zeit und Ihre Patienten haben auf einmal einen besseren Blutdruck, besseres Gewicht, einen besseren HbA1c Langzeitblutdrucker und das reduziert auch Ihre Zeit und den Folgeaufwand in der Praxis. Und könnten wir nicht gemeinsam einen Pilotfall starten, damit Sie einfach mal sehen, wie so eine Zusammenarbeit laufen kann? Und das, glaube ich, könnte sehr, sehr hilfreich sein. Und sie sollte natürlich auch mal so eine Liste erstellen. Welche Praxen kommen in Frage? Gibt es vielleicht auch schon andere Beratungsstationen im Umfeld? Diabetesberatungen, Physiotherapeuten, Apotheken. Aber auch zum Beispiel in einem Gemeindezentrum bei Seniorentreffs sich da mal anbieten. Und auch, ich würde in einer Praxis einen Infotermin machen. Ich würde mich vorstellen und auch ein Handout entwickeln. Aber das Beste ist immer, einem Menschen ehrlich zu helfen. Das ist das Allerbeste. Und dann gewinnt sie auch das Vertrauen. Und ich würde immer davor warnen, das ist mein wichtigster Rat, nicht Dinge machen, wenn man sich da sehr unsicher fühlt und einfach noch keine große Ahnung hat, sondern erstmal in wenigen Dingen, richtig wie wenn du auf dem Trapez Seiltänzer bist, da richtig gut werden und dann das Portfolio ergänzen. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, dass sie das Vertrauen in sich aufbaut. Und ich finde, da sind immer wenige Dinge sehr hilfreich. Bescheidenheit, Kompetenz. Also die Kompetenz steht natürlich außer Frage. Man muss immer wieder Lernbereitschaft haben, nonstop. Ja, und auch schnell sichtbare Nutzen Resultate präsentieren und sich regelmäßig fortbilden, sich vielleicht auch supervidieren lassen und auch professionell im Auftreten sein. Also auch dokumentieren, rasche Berichte schreiben an zuweisende Ärzte und auch Menschen richtig was an die Hand geben. Also bei uns in der Praxis bekommen die auch Handouts, schriftliche Zusammenfassungen. Also das macht auch eine wichtige Stütze aus. Also nicht nur das gesprochene Wort, sondern dass die Menschen auch was in der Hand haben und individuell. Und dann wird das, glaube ich, hoffentlich sehr, sehr, sehr gut laufen. Entwickeln.
Genau. Dann macht sich eine Hörerin große Sorgen um ihren Schwager, 34 Jahre alt, der seit etwa 2,5 Jahren zunehmend Probleme hat, Flüssigkeiten zu schlucken. Erstaunlich ist, er hat das Problem nicht bei normaler fester Nahrung, aber für ein Glas Wasser oder eine Tasse Tee braucht er mindestens 2 Stunden, um es Schluck für Schluck zu trinken. Dabei lässt er die Flüssigkeit mindestens 10 Sekunden im Mund, bevor er überhaupt in der Lage ist, sie zu schlucken. Jetzt wissen wir gar nicht, ob er am Tag wirklich genug trinkt. Das klingt ja erstmal nicht so. Der Mann war schon mehrmals bei seiner Hausärztin und beim HNO-Arzt. Es wurde auch eine Schluckuntersuchung gemacht, alles ohne Befund. Noch kurz zu ihm als Person. Er ist schlank, ernährt sich ausgewogen und ist viel zu Fuß unterwegs. Und dann schreibt die Hörerin noch, weil es diese zeitliche Parallele gibt, dass vor knapp 2 Jahren ihr Ehemann und eben der Bruder dieses Patienten mit 36 Jahren an den Folgen von Darmkrebs gestorben ist. Da steht die Frage im Raum, ob das Ganze zusammenhängen kann und es eventuell eine psychische Ursache gibt.
Ja, das ist ja eine spannende, bewegende, faszinierende Frage. Also als Medizindetektiv denke ich, es scheint ja unabhängig zu sein, das Problem von der Art der Flüssigkeit, die er schluckt. Mir fällt ein Patientenfall ein, der hatte auch Schluckstörungen. Man muss natürlich da auch sowas ausschließen wie so ein Zenker-Divertikel, also eine Ausstülpung der Speiseröhre. Das scheint ja hier alles ausgeschlossen zu sein und die Symptome passen auch nicht so richtig dazu. Ich hatte auch mal einen Patienten, bei dem habe ich herausgefunden, dass eine chronische Herpesinfektion auch quasi, Herpesviren gehen ja auf Nerven, also quasi die Nervenleitbahnen in dem Schluckbereich verändert haben. Also nachdem wir sein Immunsystem über Ernährung verbessert haben, auch den Herpes dadurch beeinflussen konnten, naturheilkundig. Interessanterweise gingen die Schluckstörungen deutlich zurück. Aber hier würde ich natürlich erstmal erklären wollen, was heißt denn das, er kann schlecht schlucken. Also der Schluckakt ist gestört und normalerweise haben wir da 3 Phasen. Im Mund wird die Nahrung zerkleinert, mit Speichel durchmengt. Die Zunge befördert das Ganze nach unten. Das ist auch ein Prozess, der läuft willkürlich ab. Den können wir noch steuern. Und dann kommt diese, ich schlucke schon gleich, dann kommt die sogenannte pharyngeale Phase, das heißt der Rachen mit der Rachenmuskulatur befördert das alles gerichtet in die Speiseröhre. Da haben wir diesen sensiblen Passus, dass man sich verschlucken kann durch die Nähe zur Atemröhre. Deswegen gibt es einen oberen Ösophagus-Schließmuskel, der das Ganze wie so ein Deckel abschließt. Und diese Phase ist auch nur bedingt steuerbar. Und läuft größtenteils reflektorisch, also unbewusst gesteuert ab, also Unbewusstsein. Und dann gibt es die Ösophagusphase in der Speiseröhre, wo der Speisebrei durch gleichmäßige Muskelwellen der Wandmuskeln nach unten über die Peristaltik transportiert wird. Und gesteuert wird dieser ganze Prozess durch spezielle Zentren im Großhirn und im Hirnstamm. Und jetzt, auch wenn jetzt eine psychische Komponente vorliegt, Ängste wegen dieser familiären Krebserkrankung, sollten wirklich organische Ursachen ausgeschlossen werden. Ich würde auch, und das weiß ich nicht, ob das schon gemacht wurde, eine neurologische Diagnostik und Erkrankung ausgeschlossen. Also immer, wenn jemand sagt, es wurde schon alles geschaut, bin ich immer manchmal am Zweifeln, weil die Frage ist, wurde wirklich alles geschaut? Also es gibt ja auch solche spezielleren Schluckstörungen, zum Beispiel bei Erkrankungen wie der Myasthenia gravis, eine neurologische Erkrankung, die interessanterweise allein bei mir in der Praxis mehrere Male auftritt, aber wir haben die Diagnose gestellt. Auch interessant. Ich glaube, der neurologische Befund, der würde hier unbedingt dazugehören, falls es nicht schon gemacht wurde. Und auch ausschließen sollte man immer einen Reflux. Manchmal haben ja Menschen auch noch 2 oder 3 verschiedene Störungen. Was nicht zu sein scheint, dass er Psychopharmaka nimmt oder andere Medikamente oder es andere Vorgeschichten gibt wie Strahlentherapie, weil da gibt es Seiteneffekte, die auch eine Dysphagie auslösen können, sodass ich nach dem Zusammenschauen der gesamten Befundkonstellation, die wir jetzt vermuten, sagen würde, auf jeden Fall sollten neurologische Störungen definitiv ausgeschlossen werden, wie die Myasthenia gravis. Das findet man im Blut raus. Die geht auch manchmal mit Doppelbildern einher, wird sehr oft übersehen. Und auch diese psychische Komponente. Also zum Beispiel, mir fällt dieses Sprichwort gerade spontan ein, da habe ich schwer zu schlucken daran. Mhm. Die deutsche Sprache ist ja so großartig. Es geht mir an die Nieren, ne? Das schlägt mir auf den Magen. Ich begreife es nicht, mir fällt was aus der Hand. Ne? Ich kann es nicht fassen. Ich habe auch eine ältere Freundin, seit dem Tod des Ehemanns fallen ihr oft Dinge aus der Hand. Da sagt sie, woran liegt das? Da habe ich gemeint, na, du kannst es noch nicht so fassen. Hm? Also in dem Fall würde ich dringend empfehlen, auch diese neurologische Diagnostik zu machen und auch eine wirkliche psychische Diagnostik und Therapie, weil Ängste können das Symptom noch verstärken. Und das scheint ja wirklich zu sein, dass es hier auch eine somatische Fokussierung zu geben scheint oder ein Vermeidungsverhalten. Also hier macht auch eine psychosomatische, psychotherapeutische Diagnostik absolut Sinn. Aber ich würde das niemals als alleinige Erklärung behandeln. Das ist auch so eine Gefahr. Es kommt wirklich darauf an, organische Ursachen definitiv auszuschließen, weil die Psychodynamik kann ja organisch zu was führen. Und sehr oft erlebe ich leider, dass das dann alles immer nur auf die Psyche geschoben wird und man macht sich's damit leider zu leicht.
Als nächstes hat der sportliche Franz eine Frage.
Der sportliche Franz, das finde ich super. Ja,
er joggt in der Woche 25 Kilometer, macht 3 Stunden Krafttraining und fährt etwa 100 Kilometer mit dem E-Bike.
Hat der ein Virus, dann bitte ich um Ansteckung. Ja.
Um seine Ernährung daneben richtig aufzustellen, hat er sich dein Buch Ran ans Fett geholt. Wenn er aber nach den Rezepten kocht, sackt sein Gewicht richtig ab. Er wiegt jetzt bei 1,83 Meter Körpergröße noch 69 Kilogramm. Und er möchte deshalb wissen, lässt sich je nach Gewicht oder BMI sagen, wie viele Nüsse, welche Menge an Quark, wie viel Öl oder welche Menge an Kohlenhydrate er eigentlich pro Tag verzehren sollte. Ihm ist also bewusst, was er essen müsste, aber nicht in welchem Umfang, um seinen Körper richtig zu versorgen. Weil wenn er die ganze Zeit abnimmt, scheint das falsch gewesen zu sein.
Richtig. Und erstens mal Glückwunsch, dass der sportliche Franz so toll unterwegs ist. Und Glückwunsch, dass er wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher Ran an das Fett gelesen hat. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, der es noch nicht gelesen hat, weil ich immer wieder höre, dass da so wichtige Impulse kommen, um wirklich das Verständnis für gesunde Fette und auch die ganzen Körpersysteme zu lernen. Also erstens mal, bei einer Größe von 183 Zentimetern und 69 Kilogramm, habe ich ausgerechnet, hat er einen Body Mass Index von 20,6. Also er ist schlank im unteren Normbereich. Und dass er jetzt mit meinen Rezepten aus dem Buch Ran an das Fett Gewicht verliert, das liegt wahrscheinlich an einem Kaloriendefizit. Weil diese Kalorien verbraucht er ja durch seine Aktivität und die ist sehr hoch. Das heißt, die Rezepte sind für seinen Fall nicht kaloriendicht genug, um seinen Energiebedarf zu decken. Also, das heißt, wenn er im Moment unter dem Training mit dieser Ernährung Gewicht verliert, muss er die Kalorien erhöhen. Der einfachste Hebel ist mehr nahrungsdichte Fette, also Nüsse, Kerne, Samen, kann man ja auch wunderbar als Deko über jede Mahlzeit streuen. Und auch die Portionsgröße bei Kohlenhydraten sind in seinem Fall ausdrücklich erwünscht. Also bei Ran an das Fett habe ich die Ernährung wirklich kohlenhydratarm in der Rezeptentwicklung gehalten. Der Titel ist ja ein bisschen irreführend. In dem Buch geht es ja nicht um Abnehmen an sich, sondern um den Nutzen von guten Fetten auf Haut, auf Hirn, auf Kinderwunsch, auf Gelenke und so weiter. Also er braucht mehr Kohlenhydrate auf dem Teller, flexibel nach Bewegung. Das heißt, er sollte wirklich 3 bis 4 Hände voll Kohlenhydrate auf seinem Teller packen. Und kann auch zusätzlich direkt nach dem Training, weil aus meiner Beratung mit Sportlern weiß ich, wie wichtig der Zeitpunkt des Essens ist. Also, dass er direkt nach dem Training auch eine proteinreichere Mahlzeit zu sich nimmt. Also zum Beispiel einen vollfetten Quark mit ein paar Walnüssen, mit ein bisschen Honig und einem guten Omega-Safe gepressten, frisch gepressten Algenöl. Also seine Faustregel zu einer Anpassung, soweit ich das machen kann, was ja schwierig ist, wenn du jemanden nicht vor dir sitzen hast. Ich würde 300 bis 400 Kilokalorien pro Tag zusätzlich einbauen, mal das 2 Wochen machen. Und wenn er sich dann wiegt und ein bisschen zugelegt hat, ist das gut. Falls er weiter abnimmt, würde ich nochmal die Dosis um 200 bis 300 Kilokalorien steigern. Und er sollte auch die Proteine checken, also dass er wirklich weiß, in seinem hohen Bewegungsmaß kann er sich richtig zwischen 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bewegen. Und ich würde das einfach tracken in der Art, was zu ihm passt, ob über ein Ernährungstagebuch, über eine App, und schauen, wie er sich entwickelt. Falls er trotz der Erhöhung der Menge des Essens Gewichtsverlust hat, ist natürlich ganz wichtig, auch medizinisch sich abklären zu lassen. Bei ihm riecht es danach, er bewegt sich viel und er isst für seinen Bedarf zu wenig. Aber in dem Fall empfehle ich auch zum Beispiel Schilddrüse abklären zu lassen und sich hausärztlich vorzustellen. Und wenn er gar nicht weiterkommt, kann man natürlich auch in so einem Fall sich ernährungsprofessionell beraten lassen. Ist sowieso ein Tipp, weil da sehe ich immer, wie enorm die Leistung gesteigert wird, wenn man sich individuell gut beraten lässt.
Als nächstes hat uns eine Heilpraktikerin geschrieben, Ronja, die sich darüber wundert, wie sehr die Frauenleiden in ihrer Praxis explodieren. Also Wechseljahresbeschwerden, Endometriose, heftige Regelschmerzen oder Schmerzen nach dem Geschlechtsverkehr. Und sie möchte gerne wissen, ob du das auch gerade in der Praxis erlebst, wie du das einordnest und was du den betroffenen Frauen dann mit auf den Weg gibst. Denn sie fühlt sich ob der Menge etwas geschockt und überfordert und würde gerne wissen, ob sie ihre Patientin vielleicht schon früher irgendetwas mit auf den Weg geben kann, damit die Leiden gar nicht erst so auftreten.
Also das fand ich eine ganz interessante Frage und das ist auch etwas, was ich neulich in meinen ärztlichen Fachkreisen besprochen habe. Mein Eindruck ist der, und das gilt jetzt nicht nur für Frauenleiden und Wechseljahrbeschwerden, da komme ich gleich noch genauer zu, dass sich grundsätzlich die Symptome, die Krankheitsbilder in den letzten Jahren, mein Eindruck ist auch wirklich seit dem Einschnitt der Corona-Krise, dramatisch verändern. Also mir kommt es fast so vor, als müsste man Medizin neu denken. Das heißt, darauf sollten wir uns alle, die in Heilberufen arbeiten, doch ein bisschen innerlich drauf einstellen, aber auch sensibel und innovativ dranbleiben. Also das ist so. Wir sehen viel mehr Entzündungskrankheiten, viel mehr Autoimmunkrankheiten, viel mehr Krebsleiden, das explodiert, und auch Wechseljahrbeschwerden. Was ich da auch gerade bei Frauen vermute, was ich extrem oft sehe, ist diesen ganz starken inneren, auch psychologischen Druck, den ja wir Frauen uns vielleicht auch aus Natur aus eher manchmal machen. Und es ist, finde ich, völlig verrückt, ne? Die beruflich aktiv sind, die Kinder großziehen, die Pausenbrote schmieren. Dann gibt es aber auch noch welche, die sich heillos damit überfordern, weil sie sich dann noch wahnsinnig in der Social-Media-Welt verwirklichen wollen. Das ist ein Wahnsinn. Die Leute brennen aus. Und das ist auch, glaube ich, ein riesiger Faktor, dass Menschen, die dann zum Beispiel pausenlos in dieser Informations- und Inputschleife sind, hormonell richtig in die Knie gehen. Also wenn man einfach auch laborchemisch guckt, sieht man, dass das Fakt ist. Und das ist, glaube ich, die Erklärung für unsere liebe Hörerin, warum gerade das bei Frauen im Moment ein Riesenthema sein kann. Ich glaube, das hängt mit diesem Faktor vornehmlich zusammen. Also dieser unglaublichen Zeitknapperei und diesem sich selbst unter Druck setzen. Und ich kann nur jedem empfehlen, Social Media sehr, sehr vorsichtig zu konsumieren und sich nicht durch jeden Trend verunsichern zu lassen. Und wenn man dann noch, und jetzt will ich selber noch, und dann mache ich hier noch ein Video, da fürchterliche Überforderung. Und was ich glaube, auch eine riesige Rolle spielt, ist die PFSAs, die Ewigkeitschemikalien, denen wir alle ausgesetzt sind und die überhaupt kein großes Thema sind. Und wir wissen, dass wir alle mehr oder weniger inzwischen davon betroffen sind. Wir sehen das auch gerade, wie hormonell das entscheidend ist. Wir sehen ja auch immer mehr junge Männer mit Brüsten. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, weil wenn du Menschen untersuchst, auf einmal haben die auch eher andere Körperformen. Das hängt auch mit den ganzen Massen Plastik zusammen. Wir sehen das auch im Thema Fruchtbarkeit, die auch zunehmend eingeschränkt ist. Und das hängt auch mit diesen Ewigkeitschemikalien zusammen. Also dieser toxische Effekt, lange Rede, langer Sinn. Hier würde ich dringend empfehlen, den Plastikkonsum im Alltag zu hinterfragen. Also womit brate ich? Benutze ich hier immer einen Coffee-to-go-Becher? Woraus trinke ich? Trinke ich jeden Tag aus meiner Plastikflasche? Das summiert sich. Kaufe ich viel abgepackte Lebensmittel? Löffle ich den Joghurt immer aus dem Glas? Oder nicht? Das summiert sich. Und wir sehen eben auch, dass gerade diese Plastikgeschichten endokrin disruptiv wirken. Das heißt, die Hormone verändern, auch der Schilddrüse. Ein Riesenthema. Und was ich auch glaube, warum Frauen vielleicht auch nochmal so eine spezielle Dynamik entwickeln, weil Frauen ja cremen uns ja auch, nutzen Kosmetika. Man sollte wirklich hinterfragen, mit was man sich da betankt und becremt und beschmiert. Also wenn man dann so in der Bahn sitzt oder in der U-Bahn, dann denke ich immer auch an Menschen, die zum Beispiel Allergien gegen Duftstoffe haben, was da alles in der Luft rumdüst. Wir sind ja heute mit ganz anderen Dingen umgeben als früher. Und auch zum Beispiel Kosmetik ist ein riesiges Thema. Also das ist ja alles leider belastet. Hier sind die Zusammenhänge. Und hier kann man vielleicht auch in den Sprechstunden mehr und deswegen auch in dem Podcast hier dafür sensibilisieren.
Dazu gibt es ja noch eine extra Folge Umweltgifte. Wer das nochmal nachhören will, könnte das vielleicht noch tun.
Ja, sehr guter Hinweis. Gleich Zeit reservieren und Zeit reservieren auch für sich. Ja, nicht nur die Mädels, auch die Jungs, jeder, der uns zuhört. Wir brauchen auch mal so ein bisschen Raum, wo nichts ist, wo wieder was entstehen kann. Also das ist ganz, ganz wichtig, um dieser Explosion von Symptomen vorzubeugen.
Dann hat uns Karin geschrieben, die sich seit 3 Wochen sehr strikt nach den Doc-Fleck-Rezepten von Phase 1 ernährt. Sie isst oft 2 Mahlzeiten pro Tag, hat den Zucker komplett weggelassen und trinkt so 2 bis 3 Liter Wasser am Tag. Leider muckt seitdem ihre Verdauung auf. Sie hat dolle Verstopfung, wenig Stuhlgang und auch nur 1 Kilo abgenommen. Deshalb würde sie gerne wissen, was mache ich falsch?
Also erstens mal, wahrscheinlich macht sie gar nichts falsch. Es fehlen vielleicht nur ein paar Dinge, die für die regelmäßige Verdauung wichtig sind. Und nochmal zur Erklärung, wenn sie jetzt was schreibt von Phase 1, dann ist das zurückgehend auf das Buch Schlank. Schlank und gesund mit der Doc-Fleck-Methode. Da habe ich Rezepte und Phasen entwickelt, wo man wirklich in Phase 1 Kohlenhydrate deutlich reduziert. Das nochmal zur Anregung. Ich vermute, sie tankt, weil sie ja nur 2 Mahlzeiten isst, zu wenig Ballaststoffe. Und deswegen ist auch das Stuhlvolumen bei ihr zu gering. Und mein Tipp wäre, dass sie sich eher auf 3 Mahlzeiten bewegt, also das Doc-Fleck-Frühstück macht, Mittag- und Abendessen macht und auch schaut, ob sie eher bei der Auswahl von Rezepten stopfende Lebensmittel betont. Also zum Beispiel viel Eiweiß kann verstopfen oder wenn sie sehr viel Nüsse isst. Und das ist auch interessant. Es ist aber immer individuell. Ich vermute aber auch, dass sich ihr Mikrobiom gerade verändert durch diese drastische Ernährungsumstellung. Das heißt, bei manchen Menschen führt dann, wenn sie zu viel Kohlenhydrate reduziert oder zu sehr die Kalorien einstrengt, zu einer langsameren Verdauung. Sie soll ein bisschen nicht so streng mit sich sein, sondern eher das Doc-Fleck-Frühstück mit rannehmen und schauen, dass sie Schritt für Schritt die Ballaststoffe erhöht, also den Gemüseanteil weiter erhöht, vielleicht noch ein paar Beeren oder eine Avocado in den Tag einplant und auch ein paar mehr gemahlene Leinsamen oder Chiasamen pro Tag einplant. Flohsamenschalen kann sie nutzen. Und ich würde empfehlen, zum Beispiel abends Magnesiumcitrat einzunehmen, so 300 bis 400 Milligramm, denn das wirkt oft abführend und stuhlauflockernd. Das verordne ich gerne bei Menschen mit Verstopfung. Und natürlich sollte man dann auch aufpassen, wenn man eine starke eingeschränkte Nierenfunktion hat. Grundsätzlich bin ich immer ein Fan davon, wenn Menschen Nahrungsergänzungen nehmen, dass sie ärztlich gut und kompetent beraten sind. Aber das sollte ihr helfen. Und vielleicht trinkt sie trotzdem noch nicht so genug. Also morgens nach dem Aufstehen mit 1-2 großen Gläsern Wasser starten, richtig zügig runtertrinken. Dann wird der Darm nämlich aufgeweckt. Und gerade in dieser Phase würde ich ja auch mehr Bewegung empfehlen. Also wirklich jeden Tag nochmal 30 Minuten spazieren gehen. Die Bauchmassage, die ja auch im Buch schön beschrieben ist, zur Regulation der Darmbewegung einbauen. Und was auch sein könnte, dass wenn sie ein bisschen natürlichen Joghurt zuführt oder auch ein bisschen frisches Sauerkraut, kann das auch den Stuhlgang verbessern. Und was sie so von sich selber gerade denkt, dass sie denkt, sie nimmt wenig ab, finde ich jetzt gar nicht. Denn 3 Wochen sind sehr, sehr wenig Zeit. Man muss ja langfristig denken, man muss am besten in Jahren denken. Also wenn man 5 Kilo pro Jahr abnimmt, ist das nach Definition von führenden Adipositas-Experten ein super Erfolg. Also auch Fettverlust, dass wirklich das Fett schmilzt, braucht einfach auch Zeit. Deswegen sollte sie sich ein bisschen Zeit geben, auch ein bisschen mehr essen, ein bisschen mutiger jetzt schon ein bisschen Kohlenhydrate einbauen und den Ballaststoffanteil erhöhen, Trinkmenge erhöhen. Und dann bin ich gespannt.
Die letzte Mail dreht sich um den Einsatz von chinesischer Medizin, TCM. Unsere Hörerin Peggy wurde von ihrer Beraterin in die Kategorie kalt eingestuft.
Nicht menschlich.
Dazu vielleicht gleich nochmal erklären. Aber demnach soll sie nichts essen, was kalt ist, also auch keinen kalten Quark, den sie bisher für ihr Doc Fleck Frühstück genutzt hat. Und sie soll auch kein extra Vitamin C zu sich nehmen. Peggy fragt deshalb, klingt das für dich sinnvoll, Anne? Kann sie das Doc Fleck Frühstück auch in warm essen? Und würdest du bei ihr einem grundsätzlichen Vitamin C-Verzicht zustimmen, wo du doch sonst eher sehr für Vitamin C sprichst?
Also erstens mal aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin, die ich ja sehr, sehr schätze, gibt es eine Kategorisierung der Lebensmittel, wie Lebensmittel im Körper wirken. Also hart der Apfel, den wir essen, oder der Fenchel, den wir essen, eine thermische Wirkung im Körper. Und das kann man übrigens sehr, sehr schön nutzen, um auch seine Konstitution zu stärken. Ich bin theoretisch auch ein eher kalter Typ, das heißt, ich friere leicht. Deswegen ist das klassische Doc-Fleck-Frühstück theoretisch für mich auch nicht die cleverste Lösung. Ich mache es aber trotzdem, aber ich mache es meistens nicht mit Quark, weil Quark eher auskühlt. Ich mache es mit Nüssen, Kernen, Samen, mit Lein- und Chiasamen, also milchfrei. Und das hat ja eine wärmende Wirkung. Also es ist interessant, nicht weil ein Lebensmittel kalt ist und nicht gekocht, hat es eine kühlende Wirkung im Körper. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Also für sie wäre dann gut, das Doc-Fleck-Frühstück mit Lein-Chiasamen oder mit einer Handvoll Nüsse zu machen oder eine Handvoll Nüsse und pürierten Apfel oder anderes Obst, was wärmt. Und dann aber auch viel, viel warme Gerichte zu essen und mit der Auswahl von Nahrungsmitteln, die eher wärmend sind. Also zum Beispiel Lauch, Fenchel, Zwiebeln, Chili, Ingwer, wärmen. Das kann man sich ja schon leicht vorstellen. Warum sie kein extra Vitamin C zu sich nehmen soll, erschließt sie mir nicht. Da wäre die Frage, hat sie viele Nierensteine? Hat sie einen guten Ultraschall von der Niere bekommen? Da ist man mit einer Überdosis von Vitamin C zurückhaltend. Dann gibt es Menschen, die haben einen angeborenen Mangel an Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase, kann man im Blut bestimmen. Die müssen auch mit zu hohen Dosen Vitamin C aufpassen. Eine grundsätzlich ausreichende Versorgung mit Vitamin C hat einen immensen Nutzen für die Gesundheit. Es ist antioxidativ, antientzündlich, also präventiv, ein unglaublich günstiger, guter Hebel für die Gesundheit. Es schützt die Leber, es hilft dem Eiseneinbau in den Körper, also gerade auch für Frauen sehr wichtig. Frauen mit Eisenmangel empfehle ich auch, das Vitamin C zum Essen einzunehmen, damit das Eisen aus der Nahrung besser aufgenommen wird. Und es hemmt die Lipidoxidation, also es hemmt, dass das Cholesterin oxidiert und Atherosklerose bildet. Es muss dann einen Grund geben, warum man da abweicht, weil wir bei uns in der Praxis wirklich grundsätzlich Vitamin C immer natürlich in einer individuellen Dosis empfehlen. Und wenn man da einen plausiblen Grund hat, dann soll sie den bitte erfragen. Aber gegen eine kleine Menge spricht in der Regel nichts. Und so würde ich jetzt einfach mal rangehen. Also zum Beispiel sollte sie auch darauf achten, nicht nur von der Ernährung, sondern auch sich warm anzuziehen, warme Socken, sich wirklich auch mit Kopfbedeckung im Winter raus. Das sind alles Kleinigkeiten, die die Konstitution stärken. Und ja, sie kann uns gerne mal schreiben, warum man ihr von Vitamin C ausdrücklich abgeraten hat. Also das könnte ja eine Erklärung sein, ja. Nierensteine oder dieser Mangel.
Die heutige Folge ist leider zu Ende. Wenn euch noch irgendetwas Kopfschmerzen bereitet zu medizinischen Vorfällen oder zum Thema Vorsorge, über diese Fragen freut sich Anne besonders, dann schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Nächste Woche reden wir eine Folge lang über unsere Lauscher, also wie schützen wir unsere Ohren, lässt sich über die Ernährung auch das Gehör beeinflussen und was passiert eigentlich, wenn wir ständig AirPods tragen und eben immer unsere Ohren beschallen. Nächsten Mittwoch beantwortet Anne all das. Die neue Folge könnt ihr wieder hören auf RTL Plus und den üblichen anderen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns jetzt noch kurz ein paar Sterne oder einen Kommentar hinterlasst auf Spotify oder Apple Podcast, sind wir auf jeden Fall begeistert. Juhu. Also schon mal danke dafür und habt hoffentlich alle eine gesunde Woche.
Habt eine gesunde Woche und empfehlt diesen Podcast, unsere wichtige Arbeit, bitte weiter. Bleibt gesund, bleibt gelassen, habt viel Nutzen von unserer Arbeit und macht was draus. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine kurze Frage an euch. Wer hat sich denn zum neuen Jahr auch als guten Vorsatz gesetzt, sich gesünder zu ernähren oder vielleicht weniger Süßkram zu essen? Wenn du dich da wiedererkennst, dann habe ich jetzt ein Geschenk für dich. Ich habe nämlich ein digitales Büchlein entwickelt, quasi einen Schlankguide, der genau diese guten Vorsätze unterstützen und dabei helfen kann, langfristig erfolgreich am Ball zu bleiben. Darin sind hilfreiche Erklärungen, zum Beispiel zum eigenen Körpergewicht, zu stillen Entzündungen, zur passenden Ernährung und damit zu allem, was einen gesunden, energiegeladenen Lebensstil beeinflussen kann. Außerdem gibt's direkt passende, feinschmeckende Schlankbooster-Rezepte zum Kochen und Ausprobieren obendrauf. Also ladet euch dieses Büchlein gerne und natürlich kostenlos herunter und schaut es euch doch einfach mal an. Den Link dazu findet ihr direkt hier in der Folgenbeschreibung.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.